Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Mein Sohn wird mich hier irgendwo aufgabeln und dann werde ich zügig nach Göttingen.
Ja, wollte ich nur sagen, ne?
Alles klar. Ich sah sie gestern Abend und da sagte sie, ließ sie mir diese Grüße ausrichten.
Ja, super.
War aber noch sozusagen unentschieden.
Ja.
Und da das Ganze ja irgendwie belastet ist.
Ja.
Ich habe sogar richtig ordentlich abgesagt.
Nee, da kam gar nichts.
Kam nichts.
Nee, aber
also, dann kam nichts. Also, es war einfach so, dass ich damals eine solche lange Liste an Katalogbeiträgen und so weiter abzuarbeiten hatte, dass es einfach nicht mehr ging.
Ich konnte wolltest einfach, du noch mal sagen, dass ich sie eigentlich ja vorgesehen hatte? Ne?
Das ist nett.
Sie nicht denken, ich habe da.
Ja.
Das fiel mir noch gestern wieder auf, als wir da saßen.
Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich hier auf der Leseinsel. Es ist ruhig um uns herum, wie Sie merken. Ich hoffe, das geht mit der Akustik, sonst zeigen Sie hinten bitte auf, wenn es allzu leise wird. Wir haben ein Saxophon dabei, da bin ich sehr froh. Vielen Dank, dass Sie spielen, auch in der Mitte nochmal, dann wissen Sie, es ist Halbzeit und am Ende. Ich darf ganz herzlich Thomas Kaufmann begrüßen.
Danke.
Thomas Kaufmann ist Kirchenhistoriker in Göttingen und aus meiner Sicht der Reformationshistoriker der Bundesrepublik. Ich habe bei ihm studiert und er war bei meinem Rigorosum dabei. Was soll ich denn anderes sagen? Nein, aber es ist auch wirklich so. Herr Kaufmann, Sie haben ja nun einige Tage hier schon in Leipzig verbracht und sind heute auch wieder über die Buchmesse gegangen. Gestern hatten Sie mehrere Termine, haben hier auch noch wieder Interviews und so. Was ist denn so Ihr Gesamteindruck vom theologischen Markt auf der Buchmesse, so wie Sie das wahrgenommen haben?
Na gut, der theologische Markt ist natürlich hier nicht zentral repräsentiert. Es sind eher Verlage, die mit einer gewissen sozusagen Publikumspalette aufwarten. Was auffällt, das ist klar, das ist auch jedem Rezensenten, der sich zur Leipziger Buchmesse geäußert hat, aufgefallen. Luther ist verdammt gegenwärtig, visuell in allen möglichen Formen. Und es gibt eine Fülle an Luther-bezogener Literatur, eher handbuchartiger, kuscheliger, unterhaltender Art, relativ wenig an sozusagen substanzieller, forschungsbasierter, neuerer Luther-Literatur. Unser einer, der irgendwie ja doch sein wissenschaftliches Leben damit zugebracht hat, ist dann relativ schnell abgeklärt, was sozusagen den wissenschaftlichen Erkenntniswert des Jubiläums angeht. Ich will nicht übertreiben, aber der wird relativ hart gegen Null gehen.
Wir haben beide gestern so ein Erlebnis gehabt bei einer Podiumsdiskussion, dass da die Welten ziemlich auseinandergingen. Dass einerseits hochreflektierte Forschungs- und Reformationsgeschichte vorgestellt wurden und andererseits so biografische Annäherungen, die irgendwie gar nicht zu dem Bild passen, was Sie sonst in Ihren Werken entwerfen. Man hat bei Herrn Kaufmann gemerkt, dass er etwas kochte und natürlich Schwierigkeiten hatte, das dann sich eine Stunde lang in irgendeiner Weise so vor Augen zu führen, dass es auch produktiv war. Ne?
Also bei den Veranstaltungen gestern habe ich irgendwie gelernt, dass es gut wäre, wenn ich irgendwie doch Yoga-Übungen oder sowas mache. Also Atemübungen, die mich instand setzen, das Ansteigen des Blutdrucks so weit zu regulieren. Aber ich fürchte, das ist aber mal eine höhere Meditationstechnik und da muss ich hart an mir arbeiten.
Zwischendurch konnte man sehen, wie ein Weihnachtsmann an uns vorbeiging, der sich als Osterhase verkleidet hatte. Und sowas gibt es ja auch hier alles. Aber nun wollen wir mal schauen, wie wir aus der Nummer wieder rauskommen und zur Substanz Ihrer Bücher. Ich habe heute einige, die ich Ihnen gerne in den Raum stellen möchte und möchte aber beginnen mit einem etwas älteren Buch, was aber die Reformationsgeschichtsfrage und vor allem auch eine ganz wichtige Debatte innerhalb unserer gegenwärtigen Überlegungen, was bedeutet 500 Jahre Reformation, sehr angestoßen haben und sehr bereichert haben. Und das ist das Buch Luthers Juden. Das ist bei Reklam erschienen im Jahre 2014 und ist eine sehr solide, zwar überschaubare, aber sehr solide und gründlich gearbeitete Auseinandersetzung mit der Frage, wie ist die Judenfeindschaft Luthers aus der Genese seiner Werke entstanden, ne? Und wie lässt sie sich historisch einordnen und welche Konsequenzen sind daraus zu ziehen, wenn wir Luther und die Judenfeindschaft, die er massiv vertreten hat, auch in unserer heutigen Zeit ja als Thema begreifen und nicht unter den Tisch fallen lassen. Und ich würde sehr gerne von Ihnen wissen, wir haben damals jetzt auch zusammen gesprochen mit Frau Käßmann, als das Buch auf den Markt kam, haben Sie den Eindruck, dass das Wirkungen gezeigt hat, dass Sie so am Anfang der Debatte so ganz massiv auch wissenschaftliche Klarheit präsentiert haben?
Also ich habe es versucht. Sagen wir mal so, es gibt immer noch immer wieder sozusagen gelegentliche moralische Empörtheit. Und ich bin vielleicht ein Amoralist, ich weiß es nicht. Jedenfalls überschätze ich die Moralität der Menschen nicht sonderlich oder würde sie mich selbst auch nicht primär als moralischen Menschen wahrnehmen. Also vielleicht ist das auch das Lutherische an mir, dass ich eine fundamentale Skepsis gegenüber sittlicher Gutartigkeit habe. Und was mich an der Debatte, als es so 11, 12 die ersten Wogen schlug, aufgeregt hat, war im Grunde diese moralische Empörtheit über eine Gestalt des 16. Jahrhunderts, die so ganz anders über Juden dachte, als wir es für angemessen halten. Ich bin in der Tat der Meinung, dass die Äußerungen Luthers in keiner Weise, weil sie menschenverachtend sind, zu retten sind. Aber es ist doch erforderlich, sie hineinzustellen in ihre Zeit, in ihren Zeithorizont. Und genauso wenig, wie man sich sozusagen als einigermaßen zurechnungsfähiger Zeitgenosse den Heilkünsten eines Baders des 16. Jahrhunderts überlassen würde, also als Mensch des 21. Jahrhunderts, wird man Luther ohne weiteres als moralisch qualifizierten Ratgeber in Fragen dieser Art konsultieren können. Und mir ist dann doch irgendwie bewusst geworden, dass in der kirchlichen Erinnerungskultur dieses Thema, das in der Wissenschaft immer breit diskutiert wurde seit dem Zweiten Weltkrieg, relativ wenig präsent war. Und dass es, so würde ich auch sagen, in der Erinnerungskultur der Reformationsjubiläen seit im Grunde etwa des letzten großen Reformationsjubiläums in Ost und West 1983 praktisch völlig abwesend war. Also es gibt zwar eine kleine, kurze Erklärung der EKD zur Sache, aber das war's dann schon. Das Thema hat nicht von ferne die Aufmerksamkeit gefunden, die es dann heutigen Tags gefunden hat. Und da war es mir ein Anliegen, Luther einzuzeichnen in seinen Zeithorizont. Und das ist, glaube ich, nach wie vor ein notwendiger Zugang, ehe man sich sozusagen moralisch aufregt und dann auch noch feststellt, dass er irgendwie von der Existenz von Hexen ausging und dass die Hinrichtung von Schwerstverbrechern für ihn selbstverständlich war, wie für so ziemlich jeden anderen Zeitgenossen auch, zunächst mal sich klarzumachen, was für eine Welt dieses 16. Jahrhundert ist.
Ich bin tätig in Wittenberg an der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt und dort zuständig für den Bereich Theologie, Politik und Kultur. Und ich würde gerne mal ein Beispiel jetzt herausgreifen aus unseren aktuellen Debatten, was das, was Sie eben beschrieben haben, nochmal etwas an einen lokalen Ort bindet. Wir haben an der Stadtkirche, die Ihnen ja aus Wittenberg bekannt ist, in etwa 15 Meter Höhe, ein Relief, das eine sogenannte Judensau darstellt. Eine antisemitische oder antijüdische Schmähplastik aus dem Mittelalter, die relativ gut erhalten ist und auch wieder von Schmutzresten befreit wurde vor einigen Jahrzehnten. Und man hat ein Denkmal noch errichtet, eine Gedenkplatte unten, um das in irgendeiner Weise aufzufangen und lässt die aber hängen, diese Plastik. Und nun gibt es immer wieder Stimmen, auch aus England, wir möchten das doch bitte abnehmen. Und haben innerhalb der Stadt und der Landeskirche eine ziemliche Debatte gehabt, ob es sinnvoll ist, so eine Zensur zu üben an einem historischen Ort, wenn es um etwas geht, das seit dem Mittelalter dort hängt, in der Reformationszeit noch mal ein bisschen überformt und kommentiert wurde, aber eben auch zur Identität des Ortes gehört, wie negativ sie auch sein mag. Und da würde ich gerne mal von Ihnen wissen, wie Sie das einschätzen, diese Fragen, Geschichte dadurch zu zensieren, dass man sie im Grunde wegnimmt an einem historischen Ort und etwa ins Museum stellt?
Ja, wir haben ja, also zunächst würde ich sagen, die Wittenberger Lösung finde ich geradezu exemplarisch gelungen, weil es ein Korrespondenzverhältnis zwischen aktueller Stellungnahme zu Judenfeindschaft im Horizont des Holocausts in sozusagen Korrespondenz zu einer zutiefst judenfeindlichen Reliefdarstellung des 14. Jahrhunderts gibt. An insgesamt, ich denke, circa 25 Orten in Deutschland sind weiterhin sichtbar an der Außenfassade, teilweise auch innerhalb des Kirchenraums, solche Judensauen zu sehen. Das ist ein Darstellungsmotiv, das darauf abzielt, Juden zu diffamieren und von dem man sagen kann, dass es im späten 13. und frühen 14. Jahrhundert Hochkonjunktur hatte. Interessanterweise ist dieses Motiv vor allem in Mitteleuropa mit einem Schwerpunkt des Reichsgebiets nachweisbar. Und das scheint meines Erachtens damit zusammenzuhängen, dass dies eine Landschaft war, ein Gebiet war, in dem Juden weiterhin bis weit ins 16. Jahrhundert hinein in aller Regel in den Territorien und Städten präsent waren. Die Regelung der judenrechtlichen Fragen im Alten Reich, also im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, war dadurch gekennzeichnet, dass das sogenannte Judenregal, das ein Kaiserrecht war, an die Landesherren gegen Zahlungen sozusagen übertragen wurde und die einzelnen Territorialfürsten sehr unterschiedlich in der Frage der Judenduldung agiert haben. Aber wir haben eben dieses Phänomen, dass in England schon im 13. Jahrhundert, in Frankreich im späten 14., auf der Iberischen Halbinsel dann im 15. Jahrhundert Juden flächendeckend ausgetrieben wurden, während sie im Reich weiterhin in den Territorien sehr unterschiedlich, aber immer auch geduldet waren. Und es scheint meines Erachtens, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Faktum der Judenduldung und der Präsenz der Judenschmähung. Also wo keine Juden mehr sind, gibt es dann im Grunde auch keine judenfeindliche Ikonografie. Also das gehört zusammen und das verdeutlicht auch, dass die Judenduldung immer mit Ambivalenzphänomenen verbunden war. Also Juden zu dulden hieß immer auch, es gibt in dem entsprechenden Territorium Menschen, die dies für eine Katastrophe halten und scharf kritisieren. Und insofern sind diese Judensauen ein Dokument einer Judenfeindschaft, die im Grunde eine Intensivierung im 14. Jahrhundert im Zusammenhang mit den Pestwellen erfahren hat. Die ersten sozusagen massiven Übergriffe auf Juden stehen im Zusammenhang des ersten Kreuzzuges 1096 und dann eben im Zuge der Pest, die Mitteleuropa ab 1349 erreicht. Und da gibt es dann massenhafte Judenpogrome und eben doch auch Austreibungen in vielen Teilen Europas. Und dieser Zusammenhang hat, glaube ich, eine Rolle gespielt für die Präsenz dieses Bildmotivs. Solche Bildmotive zu beseitigen, würde bedeuten, dass man, um jetzt diese Metapher aufzunehmen, einen Stolperstein beseitigt, also einen Sachverhalt, der ein Stück weit auch in die Tiefen der deutschen und der europäischen Geschichte führt und an dem deutlich wird, wie tief verwurzelt Feindschaftsvorstellungen, Diffamierungen und so weiter von Juden in der europäischen Kultur waren. Und ich halte es im Grunde für unverantwortbar, sozusagen Sachverhalte und Elemente, die uns im Grunde mit dieser Fremdartigkeit und Feindseligkeit konfrontieren, einfach zu eliminieren. Also die Lösung, die in Wittenberg gefunden ist, ein solches anstößiges Relief in Korrespondenz mit einem sozusagen Erinnerungs- oder einer Reflexion der eigenen Gegenwart zu bringen, halte ich für eine außerordentlich gelungene Lösung. Übrigens, der englische Akteur, der da jetzt in Wittenberg für gewisse Furore sorgt, ist, soweit ich recherchiert habe, messianischer Jude, also ein Jude, der sich zu Christus bekennt und auch innerhalb sozusagen der Judenheit natürlich eine außerordentlich problematische Figur darstellt. Und ob man auf Einlassungen eines solchen Akteurs eingehen sollte, auch angesichts sozusagen des Verhältnisses zu den in unseren Breiten lebenden jüdischen Gemeinden, halte ich für außerordentlich fragwürdig. Ja.
Das Problem ist halt, dass Sie innerhalb einer städtischen Gemeinschaft plötzlich Debatten haben und sehen müssen, wie Sie damit umgehen. Das war ein Wunsch der Kirchengemeinde in dem Fall, der Stadtkirchengemeinde, das für sich auch zu klären, ne, wie sie damit umgeht. Und insofern hat dieser Prozess stattgefunden und es wird wohl so bleiben, wie es ist. Und das ist übrigens ein Mahnmal, was da erzeugt wurde auf dem Boden, was auch noch zu DDR-Zeiten entstanden ist und eine ganz eigene Geschichte hat, das auch in der damaligen Zeit nicht selbstverständlich war, so etwas zu produzieren und dorthin zu setzen, was auch von Schülerinnen und Schülern gegenwärtig noch genutzt wird. Ne, als
also in der Retrospektive erscheint es mir ja schon auch ein bisschen wahnwitzig. Also ich habe jetzt unlängst wieder ein bisschen Literatur aus Anlass, also zur Umgangsweise der DDR mit dem Reformationsjubiläum 1983 gelesen. Und da ist schon in der Retrospektive eigentlich erschütternd, wie wenig diese Thematik irgendeine Rolle spielt. Sie ist völlig abgeblendet. Also die Idee, Luther und die Reformation zu einem Bestandteil der sozialistischen Nationalkultur zu stilisieren, hat nicht nur dazu geführt, dass man die scharfe Kritik am sozusagen Bauernschlechter, in Anführungszeichen, die Luther die ersten 2 bis 3 Jahrzehnte der DDR zuteil wurde, im Grunde mehr oder weniger ausgeblendet hat, sondern auch diese anderen uns zu Recht auch als anstößig und problematisch erscheinenden Züge im Grunde völlig absent waren.
Herr Kaufmann hat sich intensiv auch mit Thomas Münzer beschäftigt und anderen Gestalten der Reformation. Und es ist ja so, wenn Sie jetzt die DDR-Geschichte und Geschichtsschreibung ansprechen, schon so, dass mit Thomas Münzer ja eine Identifikationsfigur für viele gefunden wurde, die im Rahmen der frühbürgerlichen Revolution und so weiter auch für marxistische, leninistische Geschichtsschreibung irgendwie einen Anknüpfungspunkt darstellte. Wie sehen Sie das denn aus der gegenwärtigen Perspektive? Ist das irgendwie ins Lot gekommen, diese besondere, auch staatliche Vereinnahmung der Gestalt Thomas Münzer und sein theologischer Rang? Oder ist das noch etwas, was eigentlich in der Luft hängt, noch nicht eingeholt wurde?
Also Münzer ist eine nach wie vor relativ präsente, reformationshistorisch relativ präsente Gestalt. Wir haben immerhin 2 neue Münzer-Biografien, wobei die eine sozusagen eine überarbeitete ältere Münzer-Biografie ist von Goertz und dann doch aus meiner Sicht ein bemerkenswertes Buch, eine Gemeinschaftsbiografie, die Günter Vogler einer der wichtigsten Exponenten der DDR-reformationshistorischen, marxistischen Tradition und Siegfried Breuer, ein Kirchenhistoriker der ehemaligen DDR, zusammengeschrieben haben. Und das ist ein, wie ich sagen würde, ganz grundlegendes, die maßgebliche Münzer-Biografie geworden. Die ist im letzten Jahr erschienen. Also insofern hat Münzer nach wie vor Aufmerksamkeit gefunden. Die kritische Ausgabe seiner Schriften, die noch lange zu DDR-Zeiten begonnen worden ist, ist jetzt endlich abgeschlossen. In diesem Frühjahr, ich habe den Band noch nicht in der Hand gehabt, hat die Evangelische Verlassanstalt also den zweiten Band der kritischen Gesamtausgabe angekündigt. Wobei es mir im Moment eher scheint, als ob das sozusagen Nachwellen eines ehemaligen Interesses an Münzer sind. Was bisher fehlt, und das ist natürlich auch ein Problem der Münzer-Forschung gewesen, ich will mal so sagen, es gibt in der Reformationsgeschichtsforschung so ein gewisses identifikatorisches Moment, jedenfalls traditionell. Also die Leute, die sich eher links fühlen, die haben sich mit Münzer und Karlstadt beschäftigt. Die Leute, die irgendwie den Mainstream wichtiger finden, haben dann über Luther geschrieben. Aber dass man diese Gestalten sozusagen quer und sich wechselseitig erhellend analysiert, ist vergleichsweise wenig geschehen. Und Letzteres scheint mir das eigentlich Interessante zu sein. Wenn man Münzer als das begreift, was er war, nämlich ein Schüler der Wittenberger Universität, der Impulse Luthers und Karlstadts aufgenommen und sehr eigenwillig verarbeitet hat, dann wird doch deutlich, dass von den Anfängen der frühen Reformation in Wittenberg her sehr unterschiedliche Linien entstehen konnten. Und dass dieses Wittenberg der Jahre 17 bis 19 ein brodelnder Hexenkessel war, in dem allerlei Unterschiedliches entstanden ist. Und diese sozusagen innere, spannungsreiche Vielfalt der frühreformatorischen Bewegung, das scheint mir das eigentlich Interessante zu sein. Und in dieser Perspektive kriegt auch so eine Figur wie Münzer eine ganz andere Schlagrichtung. Er ist traditionell immer sozusagen in der Sicht im Grunde seiner letzten Lebenswochen, also als großer Bauernführer etc. wahrgenommen worden. Aber die ganzen Jahre vorher hat Münzer natürlich in gar keinem Zusammenhang mit Bauern oder sowas gestanden, sondern war ein Stadtreformator, der in sehr eigenwilliger Weise Impulse der frühen Wittenberger Reformation umgesetzt hat.
Wenn Sie das im Kontext sich anschauen möchten, was Herr Kaufmann eben am Beispiel entfaltet hat, dann kommt das Buch Erlöste und Verdammte in Frage, eine Geschichte der Reformation. Erlöste und Verdammte, eine Geschichte der Reformation, erschienen bei C.H. Beck im Jahr 2016. Ein ziemlich voluminöser Band, der richtig ausholt, aber auch mündet bei dem Punkt, den Sie jetzt gerade angesprochen haben. Es ist nämlich, wenn ich das richtig erfasst habe, ein Plädoyer, auch die frühe Reformation wieder zu entdecken und zu ihrer Geltung zu bringen, um auch spätere wirkungsgeschichtliche und sonstige Versteinerungen irgendwie auszugleichen und aufzuheben. Könnten Sie da nochmal, Sie haben es ja eben angedeutet, ein paar Aspekte nennen, warum es sich für uns lohnen sollte, die frühe Reformation eigentlich auch mehr in den Mittelpunkt des Gedenkens jetzt zu setzen?
Also ich sehe mich da in gewisser Weise in der Tradition dessen, was man Neuprotestantismus nennt, also irgendwie die Umformung des Protestantismus im Zuge von Pietismus und Aufklärung im späten 17. oder frühen 18. Jahrhundert. Da haben die Jungs nämlich angefangen, das waren damals in erster Linie oder ausschließlich Jungs, bestimmte Sachverhalte für sich zu entdecken, die ihnen selber wichtig war und die in der frühen Reformation irgendwie ihres Erachtens aufbrachen und angeklungen sind. Also man hat in Luther einen Freiheitshelden entdeckt. Natürlich ist das Freiheitsverständnis der Aufklärer des 18. Jahrhunderts ein anderes als das Luthers in seiner Zeit als im Horizont des Fürstenstaates. Aber man hat eben sozusagen in dem jungen Luther, in der frühen Reformation Impulse wahrgenommen, der Pietismus etwa, das Priestertum aller Glaubenden, wo die Leute sagten, naja, hier ist doch etwas Unabgegoltenes, da ist doch in der Reformation etwas aufgebrochen, eine Partizipationsmöglichkeit auch der Laien am Kirchentum, die in der weiteren Geschichte sozusagen der nachreformatorischen Jahrzehnte irgendwie untergegangen ist. Man knüpft also im Grunde an die frühe Reformation an, weil dort eine Fülle an Möglichkeiten sozusagen sprudelnd hervortreten. Wir haben in der frühen Reformationszeit bis 1525 das eigentümliche und sensationelle Phänomen, weiblicher Schriftstellerei. Reformatorische Flugschriftenautorinnen treten auf und nehmen für sich in Anspruch Galater 3, nicht Mann, nicht Weib. Also, wir sind genauso berechtigt, den christlichen Glauben zu bekennen und sozusagen offensiv nach außen zu kehren, wie die Männer. Ein vor dem Hintergrund der vorangehenden Kirchengeschichte sensationeller Sachverhalt, der dann aber ab Mitte der 20er Jahre auch wieder abstirbt. Durch eine sozusagen rigide, männlich dominierte Amtstheologie. Und Phänomene dieser Art, die in der frühen Reformation sprudeln, sind eben in der Geschichte des neuzeitlichen Protestantismus immer wieder sozusagen entdeckt worden. Und mit dem Argument, na ja, das gab's doch schon mal, das können wir doch mal konsequent ausarbeiten, aufgenommen und weitergeführt worden.
Ich verbinde das mal mit einem Veranstaltungshinweis. Morgen, 15 Uhr, geht es hier um Katharina von Bora. Das schließt im Grunde da an, aber das ist ja auch wieder eine etwas andere Phase, die dann
sich zieht. Ich finde das im Grunde rührend, dass die Katharina jetzt sozusagen irgendwie so ein bisschen entdeckt wird. Als Historiker muss man sagen, na ja, also das Problem ist ja, das Erste, was den Historiker interessiert, sind Quellen. Und da müssen wir zu unserem Entsetzen feststellen, dass nicht ein einziger Brief, den Martinus an seine Käthe geschrieben hat, erhalten geblieben ist. Was Katharina mit dem Großteil aller Frauen teilt, ein Schicksal. Frauenbriefe aufzubewahren, schien nicht relevant zu sein. Also es sind ausschließlich in sozusagen sektiererischen Milieus. Schwenkfeld war ein ganz großer Frauenversteher. Also Schwenkfeld, eher Spiritualist, gehört der, irgendwie wird der radikalen Reformation so ein bisschen zugeschlagen. Der hatte so, sagen wir mal, so Fangemeinden in verschiedenen oberdeutschen Städten, die, wie man sehen kann, sich relativ stark aus Frauen rekrutieren. Gedruckt wurden, etwa die Briefe der adligen Agula von Grumbach sind gedruckt worden, aber anderes ist eben schlechterdings untergegangen. Und das ist das Interessante. Und der Hype, der jetzt so ein bisschen um Katharina gemacht wird und so in die Richtung geht, naja, die Reformation hat irgendwie dann doch wohl auch einen Meilenstein in der Emanzipationsgeschichte des weiblichen Geschlechts bedeutet, ist natürlich auch irgendwie wishful thinking. Also das ist so dolle nicht. Und wenn auch klar ist, dass Luther an bestimmten Punkten, etwa was das Erbschaftsrecht angeht, unkonventionell agiert hat, um seiner Frau zu ersparen, dass sie einer fremden Vormundschaft unterworfen wurde. Also insofern das ihm Mögliche getan hat, um ein Maximum an Autonomie der Erbin zu gewährleisten, muss man natürlich immer auch in Rechnung stellen, seine Frau war eine Adlige. Und da ist natürlich sozusagen auch der Adelshabitus mit in Rechnung zu stellen. Also an theologischem Argumentationspotenzial zu libertären Entwicklungen in Richtung auf die Geschlechterfrage sehe ich in der Reformation durchaus Anhaltspunkte, aber die Realisierung im 16. Jahrhundert ist natürlich gleich null.
Ja. Es ist ein Bereich, wo sehr viel Ideologie natürlich auch in die Deutung mit hineinkommt, wenn Sie gegenwärtig sehen, wie die Reformationszeit da integriert wird, ne? In ganz andere Zusammenhänge. Auf den Film gehe ich jetzt nicht ein, den haben viele von Ihnen gesehen. Mir hat er nicht so gefallen, ich fand ihn ein bisschen langweilig, habe ihn umgeschaltet. Aber das lassen wir einfach mal auf sich beruhen. Es ist doch schön, dass es so etwas gibt und dass es ein Publikum findet. Bevor wir jetzt eine Pause, kleine Zäsur haben, möchte ich Sie noch auf einen Band hinweisen, der gerade bei Reklam erschienen ist, den Herr Kaufmann herausgegeben hat. Luther und die Deutschen, Stimmen aus 5 Jahrhunderten. Luther und die Deutschen, Stimmen aus 5 Jahrhunderten. Da geht es zum Beispiel um Melanchthon, Hegel, Engels, Ernst Troeltsch, Harnack, bis hin zu Thomas Mann. Kleine Einführungen und dann kommen die Autoren und Autorinnen, ja, das sind keine Frauen dabei, selbst zu Wort. Und da haben Sie einen historischen Querschnitt, der es Ihnen ermöglicht, das, was wir jetzt gerade an der Reformationszeit gesehen haben, noch fortzutragen bis in das 21. Jahrhundert. Wir machen hier sofort nach dem Saxophon weiter und dann wird es nochmal richtig spannend, denn wir kommen ja auch zur Gegenwartsdeutung des Ganzen, was wir hier in der Reformationszeit zunächst festgemacht haben. Vielen Dank. Was ich hier in der Hand halte, ist die kleinstmögliche, finde ich, kleinstmögliche, aber dennoch hochgradig präzise Verarbeitung der Reformation. Gerade auch bei Reklam erschienen von Thomas Kaufmann, Reformation. Das ist praktisch die kleine Schwester, um mal beim Bild zu bleiben. Dieses Buch ist Erlöste und Verdammte. Ich kann Ihnen das sehr ans Herz legen. Wir wollen jetzt nicht in extenso hier auf die Bücher eingehen, sondern mehr problemorientiert den Nachmittag gestalten. Also es gibt es auch da hinten zu kaufen bei dem Buchstand hier zur Leseinsel. Reformation. Jetzt wollen wir mal auf etwas ganz anderes kommen. Es ist so, dass natürlich sehr viele Akteure dabei sind. Unser gegenwärtiges Reformationsjubiläum, würde ich sagen, andere sagen Gedenken, zu begehen. Die sind sich immer nicht ganz einig. Vielfach, was man zu tun hat, wo man zu feiern hat, mit wem man zu feiern hat, wie man das Ganze zu nennen hat. Und nun ist es so, dass es da ja natürlich auch gelegentlich Streit gibt. Es gab vor einiger Zeit eine Schrift, die von der EKD verantwortet wurde, zum Thema Reformation und Freiheit, Rechtfertigung und Freiheit. Ein ziemliches Hin und Her hat sich da ergeben, auch gerade in den deutschen Feuilletons. Und Thomas Kaufmann ist einer derjenigen, die relativ scharf Bezug genommen haben auf gewisse theologische Defizite, die Sie in diesem Text erkannt haben. Wäre es Ihnen möglich, die noch einmal kurz hier in den Raum zu stellen, so als Sprungbrett für weitere Debatten?
Ja, also was mich daran gestört hat, das ist, ich sage jetzt mal, das sind so klappernde Richtigkeiten, theologische Allerweltswahrheiten. Also sehr beliebt ist seit dem späten 19. Jahrhundert die Rede vom drei- oder vierfachen Solus. Solus Christus, sola Scriptura, sola Gratia und so weiter. Und das wird dann hergebetet als sozusagen Identitätsmarker reformatorischer Theologie. Allein die Schrift, allein Christus, allein Gnade und so weiter. Und das sind natürlich unbestreitbar zentrale Gedanken der Reformation. Nur die Frage ist, wie man sie so formuliert, dass sie sozusagen ein Stück weit auch die Dramatik und die, ich würde auch sagen, intellektuelle Herausforderung, die mit reformatorischer Theologie verbunden ist, in angemessener Weise zum Tragen bringen. Und das scheint mir in diesem Text nicht wirklich gelungen zu sein. Ansonsten, oder auch gar nicht richtig in Angriff genommen worden zu sein. Ansonsten nimmt man wahr, dass die Reformation für, ich will mal sagen, gesellschaftspolitische Standortbestimmungen in Anspruch genommen wird. Also dazu dient, den Nachweis zu führen, dass der Protestantismus immer schon für Demokratie war, dass die evangelische Kirche ein besonders treuer Garant für Menschenwürde ist und so weiter und so weiter. Also in gewisser Weise die staatspolitische, gesellschaftspolitische Verlässlichkeit, Tragfähigkeit des evangelischen Christentums und der evangelischen Kirche untermauert. Und das ist aus meiner Sicht in gewisser Weise eine Form von Apologetik. Also man dient sich dem Staat an in einem Maße, wie ich es gar nicht für notwendig halte, weil das Wesen der Grundrechte darin besteht, auch unabhängig von irgendeiner theologisch nachträglichen Segnung, aus sich selbst heraus evident zu sein und zu bestehen. Also diese, ich sehe darin auch eine gewisse Form der Anbiederei.
Ist der Vorwurf, den Sie ausgeführt haben, nicht auch so gestaltet, dass Sie sagen, dass es eine ziemliche Problematik ist, Begriffe und Sachverhalte, die im 16. Jahrhundert ihre ganz eigenen historischen Kontexte hatten, nahtlos teilweise springen zu lassen, um in diesem Bild mal zu bleiben, in unser Jahrhundert?
Naja, ich meine, das Interessante ist ja doch an diesem Reformationsjubiläum, dass es einen extrem langen Zeitraum umfasst. Und wir haben normalerweise keine Jubiläen, die einen so langen zeitlichen Bogen umfassen. Und die Chance, die ich in einem Reformationsjubiläum sehe, ist, dass auch ein Sachverhalt der älteren deutschen Geschichte, der kaum sozusagen präsent ist, im Geschichtsunterricht dominiert 19. und 20. Jahrhundert in aller Regel, irgendwie stärker ins Bewusstsein kommt und im Grunde auch deutlich wird, manche Fragestellungen unserer Zivilisation haben einen sehr langen Atem. Und 5 Jahrhunderte sind eben eine verdammt lange Zeit. Und da geschieht eben auch mit einem religiösen Phänomen wie dem Protestantismus allerlei. Also es ist eine im Grunde Geschichte der permanenten Transformation dieses Gebildes, das in der Reformation einen Ausgangspunkt genommen hat. Und sozusagen kurzschlüssige, und der Punkt, den ich auch immer betonen würde, Protestantismus stellt sich in unterschiedlichen politischen Konstellation sehr unterschiedlich da. Das Luthertum, das in Deutschland, im deutschen Fürstenstaat, sage ich mal, als besonders restaurativ und konservativ galt, hat im Kontext Nordamerikas eine ganz andere Rolle gespielt. Nordamerika hat kein mittelalterliches Erbe. Es gibt kein Mittelalter in Nordamerika. Es gibt keine mittelalterlichen Gemeinde- und Kirchenstrukturen. Es gibt keine Sozialstruktur, keine politische Struktur, die mittelalterlich überkommen ist, wie wir es in der Fürstengesellschaft, in der Ständegesellschaft Alteuropas haben. Und in diesem Zusammenhang hat der lutherische Protestantismus, der ein Einwanderungsphänomen in Nordamerika war, skandinavische, deutsche Lutheraner, eine ganz andere Rolle im Hinblick auf den Aufbau einer demokratischen Gesellschaft gespielt. Gründungsväter Nordamerikas sind aus Deutschland stammende Lutheraner. Also insofern die Frage, wie eine Konfession in unterschiedlichen sozusagen historischen Konstellationen wirkt, will meines Erachtens genau beachtet sein. Und in dieser Perspektive ist natürlich der Zusammenhang von, ich sage jetzt mal, lutherischer Motivlage und der Entwicklung von Menschenrechten etwa in Nordamerika anders zu diskutieren, als wir es etwa in unseren Breiten werden diskutieren können. Von daher würde ich immer für eine sozusagen Multiperspektivität plädieren und eben nicht sozusagen in dieser, ich will mal sagen, angestrengten apologetischen Gestik sagen, also wir haben dieses oder jenes erfunden oder begründet in der Absicht, unsere gesellschaftspolitische Deutung damit unter Beweis oder Bedeutung unter Beweis zu stellen.
Diese Zusammenhänge, die Herr Kaufmann jetzt geschildert hat, die spielen eine große Rolle bei einer Sache, die jetzt seit fast 2 Wochen, nicht ganz, ne? Ja, ein bisschen doch, seit 2 Wochen die kirchliche Landschaft und die Universitätslandschaft mitbestimmt, wenn es ums Reformationsjubiläum geht. Es ist nämlich so, dass in der Zeitschrift Zeitzeichen von Thies Gundlach aus Hannover, dem Vizepräsidenten der EKD, ein ziemlicher Angriff geritten wurde. Unter dem Titel Versagen der Theologie läuft das Ganze im Hinblick auf eine Schelte an ganz bestimmten, auch namentlich genannten Professorinnen und Professoren der theologischen Landschaft momentan. Frau Wendeburg zählt dazu, Friedrich Wilhelm Graf, Herr Körtner, Sie werden genannt, nicht? Namentlich.
Ja, also man könnte sich in schlechterer Gesellschaft befinden.
Ja, nur mal ganz kurz, um es eben zu erklären, Sie dürfen da sofort. Der Vorwurf, der gemacht wird, lautet, dass Sie eigentlich substanziell, also das ist jetzt im Referat, ne, Sie merken es, ist substanziell nichts zum Reformationsjubiläum beitragen, außer dass Sie sich beschweren über dies und jenes. Also aus der Kritikerrolle nicht herauskommen und im Grunde dafür sorgen, dass das ganze Ding an die Wand fährt, wenn das so bleibt. Das ist jetzt nicht eine Sprache, mit der ich wesentlich übertreibe. Und mich würde jetzt mal interessieren, wie das auf Sie wirkt.
Also zunächst mal würde ich feststellen, dass ich im Unterschied zu Herrn Gundlach an die aufklärerische Kraft von Geschichtswissenschaft glaube. Also davon überzeugt bin, dass man, wenn man über einen Sachverhalt historisch angemessen und, wie man so sagt, ohne Schärfen und ohne irgendeine tendenzielle Absicht durchaus Horizonte erweitert. Also insofern sehe ich eigentlich schon, dass ich in dem Sinne einen Beitrag zu dem Reformationsjubiläum also ganz persönlich geleistet habe, dass ich einige, ich sage jetzt mal gemeinverständliche Bücher zur Sache geschrieben habe. Gundlach zielt aber ganz offensichtlich weniger auf die Kirchengeschichte als auf die systematische Theologie. Ihm geht es darum, dass sozusagen die zündende Idee, der zündende Gedanke, von dem wir sozusagen eine Unmittelbarkeit der Reformation in der Gegenwart wahrnehmen können, von Seiten der systematischen Theologen nicht vorgebracht wurde. Und das ist ein Punkt, zu dem man sich verhalten kann, dem ich auch eine gewisse Berechtigung nicht absprechen würde. Allerdings ist natürlich auch klar, dass wir in einer Situation heute Theologie treiben, die, ähnlich wie die gesellschaftliche Wirklichkeit, durch ein hohes Maß an Pluralität gekennzeichnet ist. Es gibt nicht die eine Deutung und die eine Zugangsweise zur Reformation aus der Perspektive der systematischen Theologie, sondern es gibt eine Fülle an Zugängen. Und einige Kollegen werden sehr viel stärker die Bedeutung und die Wurzeln der neuzeitlichen, der aufklärerischen Transformation des Protestantismus betonen. Andere werden auch in der Reformation Impulse wahrnehmen, die für die Gegenwart wichtig sind. Also das ist nicht sozusagen einfach auf einen Nenner zu bringen. Aber der Punkt, der eigentlich an diesem Gundlachschen Text skandalös war, war, dass er eine bestimmte Vorstellung von dem hat, was Theologie im Verhältnis zur Kirche zu leisten hat. Und da würde ich nur sagen, das kann ich nur zurückweisen. Denn ich habe eine Verpflichtung als Wissenschaftler, wissenschaftlicher Rationalität zu entsprechen. Und was er will, ist im Grunde nichts anderes, als sowas wie ein Steigbügelhalter für unhaltbare Thesen zu sein. Ja, also ich kann nicht mit Vernunft und guten Argumenten die These vertreten, dass die Reformation die Menschenwürde und die Demokratie erfunden hat. Und wenn er genau das will, dann müssen wir an der Stelle eine Begründungsleistung schuldig bleiben. Ich finde es ein aberwitziges Ansinnen eines evangelischen Kirchenrepräsentanten, eine solche Erwartung gegenüber der wissenschaftlichen Theologie zu formulieren. Das ist mir nicht bekannt, dass das jemals geschehen ist. Und die Rolle der Theologie gegenüber der Kirche ist immer durch kritische Loyalität geprägt gewesen. Ja. Und aus uns sozusagen gefolgstreue Schafe eines hannoverschen Ayatollahs zu machen, ist nicht angängig.
Es gibt für die nächste Nummer des Zeitzeichen einen Artikel, der schon bekannt geworden ist. Der ist zitiert, darauf beziehe ich mich jetzt, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 20.03. Und da liefern Sie im Grunde auch etwas, was das, was Sie gerade gesagt haben, nochmal zusammenfasst. Sie sprechen mit Martin Laube, dem systematischen Theologen aus Göttingen, von einer theologischen Geisterfahrt der EKD, die auf das Reformationsjubiläum am 31. Oktober zuläuft. Und ich zitiere: in eklatanter Geschichtsvergessenheit verbreitet das Kirchenamt der EKD reformationspopulistische Fake News über Martin Luther. Das ist ja nochmal das Ganze jetzt etwas popularisiert, was Sie eben noch sehr vornehm ausgedrückt hatten. Das kommt von der ersten halben Stunde, weil wir uns ja da inhaltlich beschäftigt haben. Und ich habe nicht von ungefähr mit dem angefangen, was Herr Kaufmann geleistet hat, um das Gefälle noch mal ein bisschen deutlicher zu machen, was jetzt den Vorwurf ausmacht. Nun ist es so, dass das Ganze ja auch relativ persönlich wird. Und auch in diesem Artikel in der FAZ, den ich Ihnen gerade erwähne, kommt es noch auf etwas anderes, das so in der Breite bekannt geworden ist, dass ich es einfach mal ansprechen will, wo Sie hier auch sitzen. Es wird da aus einer E-Mail zitiert, die Sie geschrieben haben an Herrn Gundlach, wo Sie auch dem Autor der vorhin zitierten Studie Rechtfertigung und Freiheit, dem Verantwortlichen jedenfalls, Christoph Marx, schießt dem Kirchenhistoriker Patristiker aus Berlin, vorhalten: die Kommission sei von einem Patristiker präsidiert worden, der außer aller Weltsweisheiten nicht durch Forschung Substantialisiertes zur Reformation zu bieten hat. Dann geht es weiter: auch die Personalpolitik der EKD bei der Besetzung des wissenschaftlichen Beirats des Reformationsjubiläums lege nahe, dass man, Zitat, die akademische Theologie düpieren und kaltstellen will, um sie am Ende anzupöbeln. Wir müssen uns ja nicht im Detail jetzt dazu verhalten, aber wie kommt es denn dazu, dass in der FAZ eine E-Mail steht? Haben Sie die gleich in den großen Verteiler gegeben oder wieso lesen wir das da jetzt?
Also das müssen Sie den Journalisten fragen. Ich habe diese E-Mail niemandem weitergegeben. Das ist, das muss Herr Gundlach gewesen sein, denn an den war die E-Mail gerichtet. Und wenn er es für richtig hält, E-Mails, die ich ihm schreibe, an die Presse weiterzugeben, dann werde ich ihm in Zukunft keine E-Mails mehr schreiben. Also das ist, sagen wir mal so, vom Stil her sehr ungewöhnlich. Es war für mich auch völlig ungewöhnlich, in einer deutschen Tageszeitung über einen von uns verfassten Artikel zu lesen, ehe dieser Artikel erschienen ist. Also das ist schon etwas merkwürdig, zeigt aber auch, dass da eine gewisse Nervosität vorhanden ist.
Danach wollte ich Sie jetzt fragen, wenn wir mal das nüchtern von außen betrachten. Es gibt sehr viele, die sich unheimlich Mühe gegeben haben, substanziell auch aus ihrem breiten Erfahrungs- und Wissensschatz etwas mitzuteilen, was unser Reformationsjubiläum ja doch gestalten soll. Ich habe mir noch mal ein Buch angeguckt von dem Ihnen ja auch sehr bekannten, vertrauten Reinhard Schwarz, Martin Luther, Lehrer der christlichen Religion. Ein wunderbares Werk, Alterswerk im Grunde, bei Mosiebeck erschienen im Jahr 2015. Das hat natürlich einen gewissen Anspruch. Und da würde ich nicht sagen, dass so etwas nicht auch unsere gegenwärtige Landschaft durchaus auch prägt, in dieser Tiefe und Beschäftigung mit Quellen und so weiter, die da zum Ausdruck kommt. Und auf der anderen Seite haben wir diese sehr aufgeregten Debatten, wo man sich ja tatsächlich fragt, woher das kommt. Und ich würde gerne nochmal von Ihnen wissen, was das eigentlich, was Sie gerade beschrieben haben, aus der Außenperspektive, wenn Sie die einnehmen, aussagt über unsere gegenwärtigen Bemühungen.
Also wenn ich es richtig sehe, dann ist die evangelische Kirche in Deutschland in dieses Reformationsjubiläum gestartet, 2008, mit sehr optimistischen, ja, ich würde geradezu sagen, fantastischen Erwartungen. Nämlich der Erwartung, dass das Christentum, insbesondere das evangelische Christentum, wieder einen höheren Stellenwert in unserer Gesellschaft erlangen könnte. Nun habe ich nichts dagegen, dass das evangelische Christentum jeder Mann und jeder Frau einleuchtet, aber ich bin auf der anderen Seite auch davon überzeugt, dass man sowas schwerlich im Zusammenhang irgendeines Jubiläums erreichen kann, und hätte von vornherein die Erwartung darauf fokussiert, diesen Sachverhalt angemessen, sozusagen informativ zu erschließen und ansonsten darüber nachzudenken, wie sich der Protestantismus in Deutschland und weltweit in den letzten 500 Jahren gestaltet und verändert hat. Die EKD hat von vornherein eine Verbindung zwischen Reformationsjubiläum und kirchenpolitischen Zielen hergestellt. Das war zunächst dieses Papier Kirche der Freiheit. Das ist dann, sind dann sozusagen diese gesellschaftspolitischen Themen gewesen. Und an der Stelle wäre ich von vornherein zurückhaltender gewesen, muss ich schlichtweg sagen. Insofern ist das Dilemma, in das wir jetzt hineingeraten sind, das Ergebnis einer Evolution, die wahrscheinlich 2008 eingesetzt hat und die in dem Maße, in dem ich mich selbst an diesen Debatten zu beteiligen versucht habe, im Grunde gescheitert sind, weil das in Anführungszeichen nur Historische immer als von vornherein irrelevant wahrgenommen wurde. Also insofern geht es ein Stück weit auch um die Frage, gibt es so etwas wie ein, ich will mal sagen, historisch differenziertes, aber auch entspanntes Umgehen mit einem außerordentlich fernen, aber doch auch sehr interessanten Phänomen wie der Reformation.
Ja. Wir haben ja noch ein weiteres großes Ereignis in diesem Jahr, das ist der Deutsche Evangelische Kirchentag, der an zwei Orten stattfindet, im Wesentlichen in Berlin, aber der Abschlussgottesdienst dann in Wittenberg. Und da kann man, glaube ich, sehr gespannt sein, wie doch dieses traditionell sehr bewegte Unterfangen nochmal eigene Akzente setzt, auch gerade innerhalb einer Landschaft, die ja nun sehr bislang auf dieses Jubiläum fixiert war. Und ich glaube auch, dass dort sehr viel zum Ausdruck kommen wird, was zeigt, dass viele mit solchen Angriffen, die da geführt werden, teilweise nichts anfangen können, sondern auf ihre ganz eigene Art und Weise sich beschäftigen möchten mit den Quellen, mit den Texten, mit dem, was sie auseinandernehmen an Traditionslinien, mit den verschiedenen Gestalten, mit den unterschiedlichen Konzepten, die auch unsere eigenen Biografien dann wieder zur Geltung bringen. sodass vielleicht auch so etwas, wo Hunderttausende zusammenkommen, nochmal einen ganz eigenen Impuls setzen wird. Und das finde ich etwas, was wir sehr gespannt einmal beobachten können, wie Kirchentag und Jubiläum nun zusammenkommen und ob daraus eine ganz eigene Dynamik entsteht oder ob das auch wieder alles verpuffen wird. Insofern ist dieses Jahr jetzt ein Auftakt. Dieser Monat ist ein Auftakt, das ganze Jahr nicht. Der Monat ein Auftakt zu sehr viel spannenden Entwicklungen, die kommen und in denen wir mittendrin sind. Und wir haben heute einen der Hauptakteure hier zu Gast gehabt. Ich danke Ihnen sehr, Herr Kaufmann, dass Sie da gewesen sind. Ich hoffe, dass Sie auch Produktives von der Buchmesse mitnehmen. Ich habe ja auch sehr den Eindruck, dass es hier auch sehr viel Gutes zu entdecken gibt, was einen auch sehr viel weiterbringt. Und ich freue mich sehr, dass Sie sich so konstruktiv hier heute mit der Sache auseinandergesetzt haben. Ich habe Ihnen angesehen, dass das auch Dinge waren, die Sie dann sehr weiterhin beschäftigen und auch angegangen sind. Also ganz herzlichen Dank für diesen schönen Nachmittag. Wir hören jetzt noch kurz das Saxophon und dann auf Wiedersehen. Vielleicht bis morgen, 15 Uhr. Katharina von Bora. Danke. Vielen Dank.
Ich habe gehört, das Mikrofon ist an. Dann einfach mal eine kurze Hörprobe für mich, wie nah und wie weit ich weg sein soll. So ist gut? Okay, dann nicht mehr bewegen. Alles klar. Dann möchte ich Sie ganz herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Thomas Dahms, der es wagt, Ihnen ein paar Minuten dieser Zeit und diesem Betrieb hier zu klauen oder zu schenken, je nachdem. Ich möchte Ihnen heute sozusagen einen ungewohnten Spaziergang vorschlagen über die Kommunikationsform, die ich mir selber vor 10 Jahren noch nicht einmal hätte vorstellen können. Denn erst seit 4 Jahren arbeite ich mit Comics, mit der Gestaltungsform eines Geschichtscomics, Geschichte darzustellen. Und ich möchte gleich vorneweg sagen, einen herzlichen Gruß an Tobias Wagner. Ist der hier unter uns? Nein, es ist der Zeichner dieser Comics, der nicht da ist, aber ich wollte unbedingt öffentlich ihn nicht übergangen haben, denn wir sind im Grunde genommen nicht zu zweit, sondern zu dritt, wenn wir die Comics machen. Wenn Sie jetzt klassisch an andere Comic-Hefte denken.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.